Ja, ich weiss nicht, ob ihr euch auch immer jeweils so ein bisschen Vorsätze nehmt aufs neue Jahr. Ist mir völlig klar, dass das jetzt der falsche Zeitpunkt ist, um das zu fragen. Weil die einen, die sind jetzt total happy und denken, ja, ich habe einen Vorsatz gefasst und ich habe es auch umgesetzt. Und die anderen, die denken, Scheibe, was habe ich jetzt wieder für einen Vorsatz gehabt? Schon wieder vergessen. Ich mache das total anders. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass so ein bisschen in meine Familiengen hinein oder in meine Erziehung hineingelegt worden ist, dass wir immer alles ein bisschen anders machen. Und darum tue ich mir nie Vorsätze vornehmen. Sondern ich mache es einfach. Ist viel schleuer. Ich sage euch ja, warum. Wenn ihr euch Vorsätze vornehmt und ihr zieht das einen Monat oder jetzt anderthalb Monate gut durch und irgendwie verlauert es dann immer mehr, dann fühlt ihr euch schlecht. Weil ihr habt versagt. Vorsatz nicht erfüllt, versagen. Wenn ihr euch nichts vornehmt und es einfach macht, dann fühlt ihr euch gut, weil wenn ihr nach zwei Monaten zurückschaut, dann denkt ihr, hey, hat sich etwas verändert in meinem Leben, ist doch super. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich habe einfach zum Beispiel vor, auch wenn ich das dumme Zeug mit meinen Divertikeln hatte, ich weiss auch gar nicht, was für einen Grund, vielleicht habe ich gerade noch einen Artikel über Zucker gelesen, auf jeden Fall habe ich gedacht, ach komm, jetzt kein Kaffee mehr mit Milch und Zucker, meine Frau hat das schon viel länger einfach umgesetzt. Und letztendlich, gestern ist mir das wieder Zink gekommen, ich habe Zucker gebraucht, für ein Naanbrot zu machen, ein bisschen für die Hefe da ein bisschen flüssig zu machen. Und dann musste ich Zucker suchen. Ich dachte, wo ist denn der Kogel Zucker? Wie früher ist immer Dosen rumgestanden bei uns. Und jetzt ist irgendwo im Kasten ein Kilo Zucker, wo musst du irgendwie so aus dem Töpper rausnehmen. Ganz anders. Nicht Vorsätze machen, nicht Vorsätze nehmen, sondern umsetzen. Viel einfacher und viel besser. Ich nehme mir darum auch nichts vor, weil ich merke, das bringt mich so unter Druck und ich bin ein Mensch, ich kann mit dem nicht so gut umgehen. Ich kann zum Beispiel auch nie einen richtigen Gitarrenunterricht nehmen. Weil, als ich das angefangen habe als Teenager, hat mich das so unter Druck gebracht, wenn ich gewusst habe, ich muss am nächsten Donnerstag Nachmittag das können, was wir jetzt geübt haben, das irgendwie hat mich wie blockiert. Ich brauche diese Freiheit. Und es ist gut, in Freiheit gute Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte euch heute Morgen motivieren, in Freiheit gute Entscheidungen zu treffen. Wie ihr da auch seht, oder? Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist zum Guten. Man könnte ja auch übersetzen, nicht alles ist wirklich nützlich. Und da kommt es nochmal im Korintherbrief, ein bisschen später. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, nicht alles ist wirklich gut. Wir können viele Sachen machen, aber nicht alles hilft uns wirklich in unserem Glaubensleben auch vorwärts zu kommen. Und ja, die eine oder andere Stimme habe ich so ein bisschen gehört bei der letzten Serie, oder? Das ist ein bisschen arg theoretisch und so, ein bisschen wahnsinns intellektuell und man muss so viel denken. Ah, nein, das hat niemand gesagt. Das habe ich mir dann zugedacht. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache eine, so eine Zwischenserie, die einfach brutal nur praktisch ist. Einfach nichts als nur praktisch. Ich hoffe es einmal. Gottes Wort, wir haben das schon gehört, dein Wort ist meine Speise, so oft ich es empfange, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott, Zebaoth. Ich weiss nicht, ob ihr das, wenn ihr das letzte Mal erlebt habt. Gottes Wort hören, Gottes Wort lesen und dann in dem Moment plötzlich merke, hey, das ist so gut. Also, wie ein Filet. Oder? Wo einfach im Mund zergeht. Oder so wie ein, was ich noch fast lieber habe, ein feines Teig-Curry, wo einfach so ein bisschen würzig ist und einfach gut. Man spürt so das Gemüse draus raus, man spürt die Schärfe, man spürt das Curry. Der Reis ist sowieso gut. Es ist einfach gut. Gottes Wort kann einfach gut sein. Gut, weil es uns nährt. Und ich möchte einen Tipp geben. Zuerst mal einfach für die, die so, ich nenne das mal McDonald's-Generation ist. McDonald's-Generation, die läuft schnell rein, isst schnell und läuft schnell wieder raus. Und verdaut auch schnell und man hat auch schnell wieder Hunger. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, für die McDonald's-Generation gibt es das Wahnsinnsteil. Es heisst die Losungen, es ist steialt. Wirklich steialt. Also da könnt ihr euch Großeltern, wenn ihr sie noch habt, könnt ihr fragen. Und auch eure Großeltern wissen vielleicht noch, wenn sie gläubig sind und Christus kennen, dass es Losungen gibt, weil es einfach steialt ist. Und Losung ist etwas total Gutes, weil Losung sind einfach zwei Vers. Einer aus dem Alten Testament, der ist ausgelost, darum heisst es Losung. Und einer aus dem Neuen Testament, der ist dazu angestellt. Wenn man das Büchli kauft, da, dann hat es auch noch einen Liedvers dazu. Aber es gibt es auch als App für die heutige Generation. Und man kann das runterladen. Ich weiss gar nicht, kostenpflichtige Version, glaube ich, irgendwie 3,70 oder so. Ich habe es schon lange nicht mehr runtergeladen. Aber man kann sie auch gratis haben und dann nachher sind einfach der Liedvers nicht dazu. Ja, nun gut, das sind jetzt nicht moderne Lieder. Also wer, das ist jetzt nicht das, was ich lese in der Regel. Aber die zwei Verse. Warum sind die so gäbig? Katharina und ich, wir haben vor vielen, vielen Jahren angefangen, die Losungen zu lesen. Nicht, weil wir sie so wahnsinnig gut gebraucht hätten, sondern wir haben gemerkt, unsere Tochter liest nicht mehr in der Bibel. Und dann haben wir gedacht, was machen wir da? Wir könnten jetzt natürlich sagen, du musst jeden Tag die Bibel lesen, sonst gibt es kein Sackgeld mehr. Dann hat sie gedacht, ja, nur dann halt. Dann hätten wir vielleicht gesagt, ja, dann darfst du nicht mehr fortgehen. Keine Kollegen mehr treffen. Dann hat sie vielleicht angefangen zu lesen, muss immer schauen, was wirklich wirkt bei der Kindererziehung. Auf jeden Fall haben wir dann einfach angefangen und gedacht, ja, wenn sie selber nicht mehr liest, dann lesen wir sie einfach vor. Und wir haben jeden Morgen beim Morgenessen, wir haben miteinander zum Morgen gegessen, zwei Bibelvers gelesen, die kleinste Ration Bibel, sozusagen, wo man einfach so kann mit unten schieben. Und es ist etwas ganz Simples und Einfaches. Jetzt denkst du ja, aber zwei Verse ist ein bisschen wenig, oder? Also ich meine, das ist ja quasi wie wenn du morgen aufstehst und ein Salzstängel isst oder so. Oder das macht ja nur Lust auf mehr eigentlich. Oder Nüsse anfangs essen oder Pommeschips. Das macht ja nur Lust auf mehr. Dann gibt es eine Wahnsinns-App auch, das heisst die Bibel. Das sieht genau so aus. Und das ist ein fortlaufender Bibeltext, wo so ein bisschen Abschnitte sind. Ich weiss gar nicht, wie lange das geht zum Lesen. Vielleicht zwischen 2, 3, 4 Minuten hat man den Text gelesen. Und dann kann man gäbig lesen, wenn man zum Beispiel unterwegs ist. Eben, dann kann man das mit dem App oben runterladen. Dann hat man jeden Tag genau das Abschnitte. Und der Witz da ist, bei dem Abschnitte ist, dass viele Leute genau den Text auch lesen. Und vielleicht nicht mit dem Bibelleseplan oder so, wo man als Papier auch kann haben, als PDF auch kann haben, sondern viele Bibellesehilfen sind genau auf dem Text aufgebaut. Und wenn du mit dem Bibel lesest, dann kommst du in 4 Jahren durch die ganze Bibel durch, im Neuen Testament und durch ausgewählte Texte vom Alten Testament. Also Geschlechtsregister und so, die werden ausgelassen. Aber so die wichtigen Punkte im Alten Testament kriegst du mit. In 4 Jahren, zack, einmal durchs Neue Testament, das ist doch super. Und dann wiederholt sich's wieder, oder? Und irgendwann merkst du dann plötzlich, wenn du ein bisschen länger da bist, wie ich, hey, das habe ich doch vor 8 Jahren gelesen und dort habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen aufgrund von dem Bibeltext, wo mir dort so zack ins Herz hineingefallen ist. Ich finde das eine wahnsinnig gute Sache. Wir haben das angefangen auch, ich denke, etwa im Jahr 1900, leck, ist das lang her. 1992 oder vielleicht sogar 91. Wir sind dort ein paar Jahre schon im Glauben an Jesus Christus gewesen und irgendwann haben wir plötzlich gedacht, hey, ich will eigentlich gar nicht lesen, was andere Leute über die Bibel sagen. Ich will die Bibel lesen. Ich will nicht wie ein Kleinkind quasi das Vorgeheuerte, das Vorgecatchete von anderen Menschen hören, sondern ich will hören, was Gott selber sagt. Und darum haben wir dann angefangen, das so zu lesen. Ein bisschen intensiver, und da merkt ihr, wir entfernen uns von der McDonald's-Generation immer ein bisschen mehr, oder? Ein bisschen intensiver ist das Bibelmarathon-Teil, obwohl es mir jetzt nicht einmal um den Bibelmarathon geht, sondern einfach zum euch mal zeigen, schaut mal, das Markus-Evangelium könnte man in 2, 2,5 Stunden lesen. Und ich muss jetzt sagen, ich finde die Zeiten gut berechnet. Also, dehnt, oder? Weil das Markus-Evangelium 16 Kapitel, 2,5 Stunden, also ich denke, ich würde sie 1,5 Stunden schaffen, weil ich ein Schnellleser bin. Aber wenn das abrechnest, oder? Jetzt hast du eine Woche Ferien und liest jeden Tag 20 Minuten Markus-Evangelium, flups die Bups, bist du 4 Tage durch und wenn du etwas länger hast, hast du 5 Tage. Das ist doch super. Und dann hast du das ganze Evangelium gelesen. Ich habe gestern und vorgestern das Lukas-Evangelium durchgelesen, ein paar Kapitel mehr. Eine Stunde am Freitag, eine Stunde am Samstag. Zeig das ganze Lukas-Evangelium. Ich kann euch sagen, das ist so krass gut. Man glaubt das gar nicht, wenn man es nicht macht. Ihr müsst das wirklich mal, ich kann euch das nur ans Herz legen, ihr müsst das wirklich mal probieren. Weil wenn ihr das anfangen machen und das mal in einem Zug, in einem Schnur das so durchlesen, dann merkt ihr, hey Jesus, du dauernd Wunder. Das ist so motivierend. Und er tut dauernd irgendwelche Menschen wieder auf einen guten Weg zurückbringen. Und er ist so voller Barmherzigkeit und Liebe und manchmal auch so ganz schroff und krass gegenüber denen, die es nicht verstehen wollen. Also nicht nur immer lieb, 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 sondern manchmal auch, hey, halt, aber jetzt ist ein Punkt. Das ist so motivierend für meinen Glauben. Das ist so stark. Und ich habe mir überlegt, hey, 2,5 Stunden, oder? Also das ist ein Fußballspiel. Also gerade jetzt in dieser Zeit, wo man sonst nichts machen kann, oder? Ist das eigentlich eine super Sache. Oder ein Film, oder? Geht manchmal, ja, die heutigen Filme gehen nicht mehr so lang, weil die Leute heute nicht mehr so lange Konzentrationsphase haben. Und man früher würde aus dem Kino rauslaufen oder wegzeppen. Aber eigentlich wie ein Film, oder? Du kannst Jesu Leben, die ganze Biografie durchschauen. Und du siehst all diese Punkte und du merkst, hey, das mit dem verlorenen Sohn ist ja nicht eine Einzelgeschichte, sondern da gibt's ja noch den verlorenen Groschen und da gibt's noch das verlorene Schaf und all das, oder? Das gehört alles zusammen und du merkst, es wiederholt sich und es prägt sich ein. Und du liest die Rede von Jesus, wie er sagt, hey, das wird kommen, das wird passieren und du musst bereit sein, musst wachsam sein. Und ich kann euch nur sagen, mein Herz ist aufgegangen. Ich bin versucht gewesen, mir vorzunehmen, jeden Tag eine Stunde Bibel zu lesen. Habe es aber dann verworfen. Ich dachte, nein, ich muss mir nichts vornehmen. Das Gute ist, wenn man es macht, nicht wenn man sich etwas vornimmt. 2 Stunden. Markus-Evangelium. Challenge, oder? Gut, heute ist schön Wetter. Wenn es jetzt regnet, oder? Könnte ich sagen, lesen es heute Nachmittag, wenn es regnet. Aber vielleicht statt heute Abend dort schauen. Markus-Evangelium. Ich kann euch nur sagen, es tut eurer Seele auf jeden Fall besser. Das ist echt einfach gesund. Das tut nur wirklich gut. Ja, ich habe euch auf der Homepage einen Blog gemacht, wo ihr die Sachen einfach da die Links auch habt, um das Zeug oben runterzuladen, oder? Also sowohl die Losung da oben gibt es für iOS wie auch für Android-Teils. Da, das Bibelteil auch, da könnt ihr da auf den Link klicken, wenn ihr iOS habt, und dann nachher geht das dort hin, da das. Das ist übrigens das QR-Zeichen, wenn ihr jetzt Handy führen nehmt und das abfotografiert, dann kommt ihr den Flux in den Download-Bereich, wo auch da das Ding drauf ist. Und ich lasse das noch einen Moment stehen, weil es gibt ja noch mehr. Oder man kann ja auch Sachen auswendig lehren. Und vor ein paar Jahren, das letzte Jahr, das ist in meinen Gedanken schon wieder so weit zurück. Das letzte Jahr war Erik Querling da. Sie mögen euch noch erinnern, wer der Erik Querling ist. Oder der Schauspieler, der so wahnsinns die Leute mit reingenommen hat. Vielleicht, ich mag mich noch gut erinnern, Larissa war noch schwanger dort mal. Genau. Und dann haben wir am Nachmittag bei uns im Unti und die Unti-Klässler, die Unti-Leute können Fragen stellen und jemand hat gefragt, wie machen wir das eigentlich, all das Zeug auswendig lernen als Schauspieler? Und dann hat er ein paar Tipps gegeben, wie man das machen kann. Aber das geht mir jetzt gar nicht. Und dann hat er etwas ganz Entscheidendes gesagt für mich. Er hat gesagt, ein guter Schauspieler, der tut alles auswendig lernen, auch wenn er es vorlesen kann. Es sieht zwar dann aus, wie wenn er vorlesen würde, aber wenn du einen Text wirklich interpretieren und ein Schauspieler will das immer, dann musst du auswendig lernen. Ich weiss nicht, ob das der Grund war oder ob wir schon früher angefangen haben. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben schon früher angefangen. Auf jeden Fall hat Katharina irgendwann die grandiose Idee gehabt, komm, wir lernen doch Psalmen auswendig. Mittlerweile sind wir bei Psalm 8 und das ist so ein Schatz. Das ist so ein Schatz, weil das einfach durchs Herz durchgeht. Weil das etwas ist, was sich einprägt in der Seele rein, wie du anfängst, wie göttlich denken lehren durch Gottes Wort. Du fängst an zu verstehen, wie deine Gebete geformt sein, weil das Psalmbuch ist ja ein Gebetsbuch. Eine wunderbare Sache. Ich kann euch das nur empfehlen, vor allem wenn ihr jünger sind, wie wenn ihr älter sind, wie wenn ich jetzt das schon bin, dann ist es schwieriger. Vielleicht spürt ihr, dass es ein bisschen praktisch ist. Aber ihr werdet von all dem nur profitieren, wenn ihr irgendetwas umsetzt. Wenn ihr einfach mal anfangt. Und es ist immer so eine Gratwanderung, oder? Wenn man es theoretisch ist, dann nachher ist es theoretisch. Wenn man es praktisch ist, dann ist es zu wenig geistlich irgendwie. Und ich hoffe, ihr kriegt das hin, vielleicht einfach das so ein bisschen zusammenzubringen und zu merken, hey, wenn ich da anfange, mich wirklich innerlich formen lassen von Gott durch sein Wort, dann verändert das mein Leben von innen aus. Dann passiert genau das, was wir wollen. Wir werden umgestaltet ins Bild Jesu Christi. Das passiert nicht irgendwie mystisch oder geheimnisvoll, sondern dadurch, dass wir die richtigen Sachen machen. Und das Erste ist, Gottes Wort lesen und uns zu Herzen nehmen. Ja, Liebe geht durch den Magen. Nochmal schnell ein Rückblick. Das Auswendiglehren geht durchs Herz. Oder das Wissen, das Verstehen geht durchs Herz. Und darum sagt der Franzose, wenn er auswendig lehrt, lehren mit dem Herzen. Oder? Und das ist eigentlich das, was es darum geht. Gottes Wort kann entweder außerhalb von uns bleiben und dann ist es wie ein Druck, oder es kann unser Herz anfangen zu treffen und dann ist es etwas, was uns beseelt. Betet. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Epheser 5, 18 und 19. Und beten ist eine wahnsinnig tolle Sache, aber irgendwie manchmal auch eine blöde Sache. Und zwar darum, weil wenn man betet, ist es immer irgendwie schwierig. Es ist immer irgendwie so, dass man sich muss überwinden zum Beten. Also wenn man jetzt natürlich voll in der Not ist und es einem so richtig irgendwo einen einbrennt, dann nicht unbedingt, dann ruft man zu Gott und sagt, hilf her. Gibt's ja die ganz vielen Gebetsausrufe, oder? Wenn man sagt, oh je, zum Beispiel. Abkürzung für oh, Jesus. Oh je. Aber wenn man so über das Beten nachdenkt, meine Erfahrung, und ich finde, ich bete doch noch einigermaßen gern, ist, ich muss mich immer überwinden. Ich muss immer schauen, dass ich nicht faul werde. Und ich weiss auch, dass man mit dem Gebet und mit dem Thema Gebet immer allen ein schlechtes Gewissen kann machen, weil man könnte ja immer noch mehr beten, oder? Und dann habe ich so Koryphäen in meinem Leben kennengelernt, oder? So Leute, die dann sagen, ja, sie beten 2, 3, 4, 5 Stunden. Ich denke, hey, wie machst du das? Und dann schaffst du noch wie ein Tier, oder? Boah, die ganze Gemeinde durchbetet, oder? Ein Pastor mal, die ganze Gemeinde jeden Tag durchbetet. Und dann alle Pastoren, die er kennt, hat er auch noch durchbetet. Armin Muhofer. Ich dachte, Mensch, Armin, wie machst du das? Aber ich habe mich nicht mal getraut zum Fragen. Ja, einfach, er dachte, ja, er macht vermutlich nichts anderes als Bibel lesen, beten und essen. Und predigen zwischendurch und Seelsorge. Ja, was macht er nicht noch sonst alles? Unterricht geben früher noch. Ja, beten, es ist, wie gesagt, immer wieder etwas, wo einem ein bisschen Überwindung braucht, wo man sich wie muss trainieren geben. Und ich habe mir etwas ganz Einfaches angewöhnt, um meine Faulheit zu überwinden. Ich habe mir angewöhnt, ich gehe überall dort an, wo gebetet wird. Also das heisst nicht, dass ich jetzt in der ganzen Schweiz umeinander reise, so meine ich das nicht, sondern wenn irgendein Anlass ist und es wird gebetet, wird es zum Beispiel morgen vor dem Gottesdienst 9:30, dann bin ich da und bete. Ich bin natürlich sonst da, aber ich bin da, weil so Anlässe wie betet und beten motiviert mich wieder zum mehr beten. Oder wenn wir wieder dürfen, machen wir wieder Missionsgebet, dann bin ich im Missionsgebet. Oder in diesem Gebet, in jenem Gebet. Ich schaue einfach, dass ich jede Gebetszeit mitnehmen kann, die irgendwo angeboten wird. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob die mir inhaltlich gefallen oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob sie von der Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, mir entsprechen. Weil ich weiss, ich bin dort, wo Gott will hören. Gott hört dort, wo die betenden Menschen sind. Und dort will ich dabei sein. Ich will dort sein, wo gebetet wird. Das motiviert mich für mein eigenes privates Leben. Es ist einfach auch so, dass ich mir wie alle Möglichkeiten mitnehme. Und manchmal habe ich auch schon angefangen, mir selber Möglichkeiten zu schaffen. Oder? Also zum Beispiel, ich habe das schon mal gesagt, ich stehe aus dem Bett auf und ich bete, Herr, der Tag ist dein Tag. Wenn ich an mich dran denke, auch wenn ich zur Tür ausgehe, Herr, ich will unter deinem Segen und Schutz zur Tür ausgehen. Beim Essen, vor dem Essen sowieso, aber wenn mein Auto einsteigt, Herr, bewahre uns auf der Fahrt. Einfach Gelegenheiten schaffen, wo ich einen Weg erlebe und wo ich einen Weg dann auch froh bin, wenn ich keinen Autounfall mache. Herr, schenk Bewahrung. Und dann gibt's auch noch das, dass ich gemerkt habe, es ist wahnsinnig wichtig, dass man in einer grossen Vielfalt betet. Oder, dass man nicht das Gefühl hat, man muss irgendwie das immer gleich machen und es muss immer genau gleich aussehen, sondern dass man sich da wie auch vom Geist Gottes sich treiben lässt. Ich spüre das vielleicht am Dienstagabend, wenn wir die Gebetsübungen haben, dass ich versuche, das so vielfältig, wie es noch irgendwie geht, zu machen. Und diese Sachen liegen euch vielleicht nicht, oder? So mit Gebetshaltungen, weiss ich, das ist nicht jedermanns Ding, das ist mir klar. Aber es ist etwas Gutes, wenn man einfach die Last nehmen kann und mal Gott anlegen. Und nicht nur in Gedanken, hey, ich lege dir meine Last an, sondern das wirklich halt tun. Ich lade das wirklich ab. Oder auch die Zeiten von der Stille. Oder wenn man musikalisch begabt ist, einfach auch einmal Gitarre nehmen, ans Klavier sitzen und ein Lied singen, ein Gebetslied singen. Und wenn man nicht musikalisch begabt ist, eine CD rein tun, beziehungsweise heute ein Handy nehmen, oder? Und dann schauen, wo hat es Lieder und einfach die Lieder mitsingen. Und dann aus diesen Liedern aus ein Gebet formen. Wir haben übrigens auch gemacht, Andreas hat uns vor, ich weiß auch nicht, einem Monat oder 6 Wochen drin geleitet, dass wir über Lieder ins Gebet gekommen sind. Oder wie letztes Mal, wo wir über unser Vater ins Gebet gekommen sind, zu unser Vater wie einen Sprungberg genommen haben zum Beten. Ist doch etwas Wunderbares. Einfach, dass ihr versteht, wie ich das meine. Unser Vater im Himmel. So fängt ihr das an. Unser. Es ist nicht mein Vater allein, sondern wenn ich das Gebet bete, bin ich eingeschlossen in den Strom von Menschen, die seit Jahrhunderten das Gebet beten. Seit Jesus das seinen Jüngern gelehrt hat, wie das betet. Mit diesen Menschen vereint, habe ich den gleichen Vater. Und wenn ich an Vater denke, denke ich immer, ja, dann bin ich Kind. Oder wie jemand letztes Dienstag gebetet hat, nicht nur Kind, sondern ich bin auch Erbe Gottes. Ich gehöre dort dazu. Ich habe einen Vater, der mir näher ist, der sich um mich kümmert. Und er ist im Himmel, das heisst, er steht über allem drüber. Und dann staune ich im Moment, weil, oder, er ist im Himmel und gleichzeitig ist er mein Vater. Vater ist ein Ausdruck von Nähe, Himmel ein Ausdruck von Macht und über allem steht, über Corona und all dem Quackzeug, oder? Beides miteinander. Und so merkt ihr, nur mit einer Ziele von dem unser Vater bin ich schon ganz reich gesegnet in meinem Gebet. Und ich komme raus aus dem immer wieder Denken, was brauche ich noch, was fehlt mir noch, was sollte ich noch haben? Es macht mein Leben reich, oder? Etwas, wo mir vom Ursprung oder von meiner DNA her eigentlich nicht unbedingt liegt, wo ich aber im Geist dort mal in dieser Gemeinde kennengelernt habe und darum auch mit importiert habe, so eine Gebetsliste mit allen Namen drauf von allen Leuten hier in der Gemeinde. Wo einfach jetzt am Montag 1, 2, 3, 4, 5 Leute stehen, wo ich für sie bete. Immer wieder und immer wieder. Jeden Montag in der 4. Woche die 5, jeden Dienstag die nächsten. Das sind da 1, Ralf und Doris Spöri mit dem Demian, Peter, Sarah, Steffen, Richard, klar. Einfach, ich bete für die Leute dann. Und Das bringt mich mit euch in eine Verbindung hinein. Und es ist nicht ein Wahnsinnskampf, oder? Ich meine, für 5 Leute beten. Und irgendwann merkt man plötzlich, hey, was sie brauchen. Versteht man, hey, die brauchen das. Also bete ich in die Richtung. Oder sie brauchen das, dann bete ich in die Richtung. Man wird wie innerlich auch wach. Ich habe am letzten, wann ist das gewesen? Irgendwann letzte Woche ist der Andreas und der Jerome da gewesen und haben noch etwas gemacht an der Technik. Und dann habe ich das mit Jerome schnell erklärt und gesagt, weißt du, Jerome, wenn du doch so Klavier spielst und vor dich hinklimperst, warum machst du nicht einfach aus einer Melodie ein Gebet? Vielfältig. Warum machst du nicht einfach aus dem, was in deinem Leben innen ist, ein Gebet? Nicht immer denken, es müsse so sein oder irgendwie mal gelesen, ein Buch von irgendeinem Wahnsinnsbetter, Ole Hellesby oder so die Leute und denken, genau so muss ich es machen oder das ist das Muster, sondern mal immer wieder anders. Immer wieder neu sich überraschen lassen, was Gott alles gibt und vielleicht auch einfach mal eine Zeit von der Stille einbauen. Gott in der Stille ihnen begegnen. Oder wie der Andreas vorher gesagt hat, einen Vers nehmen und den Vers so lange keuen, bis Herz warm wird zum Beten. Und dann natürlich auch konkret, ich sehe da das, was ich markiert habe, alle Leute, die das Wort verkündigen, brauchen euer Gebet. Alle. Weil jedes Mal, wenn man darüber redet, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, jedes Mal, wenn man darüber redet, dass es eigentlich darum geht, Menschen aus der Verlorenheit rauszuretten durch Jesus Christus, und das mache ich nicht mir, es macht Gott, aber wenn das passieren soll, dann sind wir in einem geistlichen Kampfgebiet und dann geht es aufs Dach und dann brauchen wir Gebetskraft, die unterstützt. Jedes Mal, wenn man das Evangelium verkündet, braucht es auch dass jemand da ist, der einem wieder den Rücken frei hält. Und wenn wir am GE gemacht haben, dann sind wir nicht nur auf die Straße gegangen, sondern haben auch ein Team gehabt, das dafür gebetet hat, dass das draussen auch funktioniert. Und ein kleiner Tipp dann für alle die, die das später auf YouTube hören, wenn euer Pastor schlecht predigt, dann tönt doch einfach mehr für ihn beten. Ihr könnt ihn euch schön predigen. Schön beten, Entschuldigung, schön predigen gar nicht, aber schön beten. Ihr könnt euch euren Pastor schön beten. Und es wird besser werden. Zuerst in eurem Herz und dann nachher auch in seinem Maul. Nochmal da den Hinweis, ich tue das immer ein bisschen einblenden für die, die dann das nächste Mal, wenn das Handy gerade dabei hat, um es abfütteln. Ja, wir leben in einer Zeit, oder, wo wir uns nicht mehr so nahe kommen können wie früher. Und es hat ja auch Sachen für sich, oder? Ich weiss nicht, ob euch das auch so geht. Man will ja gar nicht immer alle Menschen umarmen. Oder nicht? Oder man will gar nicht immer alle Menschen küssen. Und irgendwie, wenn man einmal dran ist, dann muss man irgendwie einfach. Ja, wenn alle das machen, kommt Stress. Und dann ist man auf Distanz, oder? Und dann kann es auch sein, dass man plötzlich noch mehr auf Distanz geht und sich innerlich wirklich abkapselt und ein bisschen für sich ist. Und eigentlich gefällt es einem noch, wenn man für sich ist, weil plötzlich merkt man, hey, da schwätzt ja niemand mit rein. In dem Wort da, ich habe das ein paar Sachen ein bisschen markiert, wo es um Gemeinschaft geht, da geht es darum, dass man zueinander schaut. Acht haben aufeinander. Jetzt ist das spannend, wenn man das überhaupt, dass jemand auf mich schaut. Wenn man überhaupt, dass jemand in mein Leben würde reinreden. Ich habe vor ein paar Monaten ein Mail geschrieben und dann ist nachher jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, du, das könnte man jetzt so verstehen, als ob du das verbieten willst. Und ich habe gesagt, du, ich glaube nicht, dass irgendjemand wie uns in der Gemeinde das so versteht. Aber weil ich ja weiss, dass ihr nicht so, wie soll ich sagen? Ja, das sage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, könnt ihr selber denken, auf jeden Fall bin ich dem nachgegangen. Ich habe einfach ein paar Leute quer durch gefragt, wenn ich es so gesehen habe, unter der Woche, du, ich habe das Mail geschrieben, wie hast du das verstanden? Ist das für dich ein Druck gewesen? Und die meisten haben gesagt, nein. Wenn sie aber gesagt hätten, ja, dann hätte ich gewusst, hey, da muss ich etwas machen. Und darum ist es gut, wenn man einander mal sagt, hey, mir fällt etwas auf. ich schaue auf dich und ich sehe etwas bei dir, ich achte auf etwas. Meine Frau zum Beispiel, die achtet immer darauf, ob ich vollkleckert bin beim Essen. Dann sagt sie immer, hey, also, meine Güte, im Altersheim bist du noch nicht. Dann denke ich, ja, das stimmt. Und dann wird etwas Neues angelegt. Ich denke, ja, ich tue nicht so viel meine Kleider wechseln, dass sie nicht so viel waschen muss, damit die Umwelt geschont wird. Weil das hat ja alles auch für sich, oder? Ich meine auch das mit diesen Masken. Aber das ist ein Nebenthema schnell, oder? Mit diesen Masken ist ja auch nicht wahnsinnig umweltfreundlich, was wir jetzt da machen. Letztens wieder ein paar da ums Haus rum aufgelesen. Ja, acht haben aufeinander. Aufeinander schauen. Und dann ist die Frage, wenn man das? Jesus ruft seine Jünger und er sagt, hey, ihr 12, ihr sollt mit mir unterwegs sein. Und dann nachher ruft er 2 und 2 zusammen und sendet sie aus und sagt, geht nicht allein. Ihr sollt nicht allein sein, sondern ihr sollt miteinander unterwegs sein. Warum? Weil wenn man allein ist und man stolpert, hilft dann niemand auf. Wenn man allein ist und man geht einen falschen Weg, dann sagt niemand irgendwann einmal, du meinst wirklich, wir sind richtig da. Sondern geht man einfach. Oder man fragt sich da und bin ich richtig, bin ich nicht richtig, bin ich richtig, bin ich nicht richtig, bin ich richtig, bin ich nicht richtig, oder bin ich vielleicht richtig? Und dann gibt es einen Stress. Und wenn man es zweit ist, kann man einfach sagen, du, was meinst du, sind wir richtig? Ja, ja, wir sind richtig. Also, gehen wir geradeaus vorwärts. Miteinander unterwegs sein ist so viel belebender und stärkender im Christsein, als wenn man allein unterwegs ist. Das Christsein ist angelegt auf Miteinander. Und darum ist das nicht ein Wort, das uns unter Druck bringen soll, sondern wir sollen uns anspornen, gegenseitig zu guten Werken. Auch ein paar Monate her, nein, fast schon ein Jahr, ein Mann bei uns in der Gemeinde, Kurzarbeit, ist zu mir gekommen und gesagt, so langweilig. Er hat gesagt, komm doch Fenster putzen bei uns in der Gemeinde. Fenster müssen schon lange mal wieder geputzt werden. Und dann ist er gekommen, ist Fenster putzen gekommen. Und ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das war, aber ich habe das glaube geschrieben, die Person tut dann Fenster putzen, möchte jemand auch, und er hat sich jemand da anspornen lassen. Und dann haben das Zweite die Fenster putzt, anspornen zu guten Werken. Anspornen, das Gute zu tun. Und auch der andere spornet sich gegenseitig an, zum Küche wieder mal aufzuräumen. Man spornt sich gegenseitig an. Ich weiss noch, wie der Thomas mich angespornt hat vor der Kinderwoche, weil ich immer so ein bisschen zaudert habe und dachte, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Eigentlich, ja, lieber nicht. Und dann, Thomas, komm, machen wir. Kommt schon gut, machen wir. Ich, meinst du wirklich? Ich habe, glaube den letzten Nerv ausgerissen dort. Und er, komm, machen wir. Und wir haben es gemacht. Miteinander, einander zum Guten ermutigen, einander stärken, das ist extrem kraftvoll. Miteinander nicht sagen, ach komm, wir bleiben doch daheim, es ist doof. Sondern, hey, komm, wir gehen miteinander in die Gebetsstunde. Kommst du auch mit? Komm, wir gehen miteinander in den Gottesdienst. Ja, ich weiss, es ist nicht wie sonst, aber komm, wir gehen. Komm, wir gehen miteinander wieder in Kleingruppen, wenn es wieder Kleingruppen gibt. Komm, wir gehen miteinander in Gebetsabend, wie wir das ja noch dürfen. Komm, wir machen miteinander. Komm, wir gehen miteinander spazieren, machen einen Gebetsspaziergang, duschen ein bisschen aus und dann beten wir für alles, wo wir eigentlich möchten, am liebsten darüber schimpfen. Meine Frau hat letztens gesagt, ah, wir schimpfen immer so viel über das Zeugs. Komm, wir beten mehr, dass der Coronavirus endlich verreist. Ermutigung, Ermahnung, zurechtbringen, einander gegenseitig zeigen, schau, dadurch soll es gehen. Wir sind miteinander mehr als allein. Und Jesus hat, oder ich sage schon, Gott hat unser Leben, unser menschliches Leben auf Gemeinschaft angelegt. Wir sind nicht dazu geschaffen, allein zu sein. Wir sind nicht dazu geschaffen, für uns allein herumzuschauen, sondern wir sind dafür geschaffen, und es ist etwas vom Beglückendsten, wenn wir anderen Menschen dienen können mit unseren Gaben. Wenn wir anderen Menschen auf dem Weg helfen können. Aus dem Alleinsein, wo man manchmal für sich so wählt, und sagt, ja, ich bin eigentlich noch gerne allein und ich finde es schön, oder? Wenn man miteinander unterwegs ist, oder wenn man jetzt der Dalin und der Peter, oder? Peter, wie alt bist du gewesen, wo du geraten hast? 46. Ist ja auf eine Art auch noch gemütlich gewesen, so allein daheim, oder? Und jetzt hast du eine Frau daheim, die da drin schwätzt. Verstehe, es ist beides. Es ist auch schön allein zu sein. Man kann genau alles so machen, wie man will. Und niemand sagt, hey, machen wir es anders. Aber man ist auch allein. Und wie ich vorher gesagt habe, wir sind nicht geschaffen zum Alleinsein, weil aus einer Alleinsein gibt es ganz, ganz schnell eine Einsamkeit und eine Traurigkeit. Wir brauchen einander auf dem Weg. Und umso mehr müssen wir in dieser Zeit, die so schwierig ist, auch Wege suchen, wie wir einander das zeigen können. Unser Gebetschat ist eine Möglichkeit, wo wir das einfach versuchen, miteinander unterwegs zu sein und miteinander mitzutragen. Und es ist auch wahnsinnig toll, dass wir Anliegen von Bolivien können da mehr oder weniger fast in Echtzeit mittragen. Eine wunderbare Sache. Gemeinschaft verlassen schadet uns. Vielleicht nochmal zum Sagen. Zumal ihr seht, dass der Tag nah ist. Gerade wenn es eng wird. Gerade wenn es das Leben knapper wird. Gerade wenn es schwieriger wird. Offensichtlich, dann brauchen wir es umso mehr. Und darum ist es immer wieder auch da, wie alles andere, eine Entscheidung. Wollt ihr allein sein oder wollt ihr in einer Gemeinschaft sein? Und man kann natürlich, ganz ehrlich gesagt, nicht das Alleinsein völlig vermeiden. In dieser Zeit sowieso nicht. Aber man kann auch eine Einsamkeit selber wählen. Und aus der kann man auch selber wieder rauskommen.